Nochmal ein Hallo für die, die nicht noch nicht so, dass mein Hallo nicht angekommen ist am Anfang. Eigentlich sollte heute Morgen der Ferry hier stehen, der ist aber leider krank geworden. Und ich grüße euch auch einfach mal in seinem Namen ganz frech. Und Ferry, falls du bei Zoom dabei bist, gute Besserung auf diesem Wege. Und wir hoffen, du bist ganz bald wieder fit. Ich habe ein paar Gedanken auf dem Herzen, die ich auch gerne mit euch teilen möchte, auch wenn ich sie vielleicht jetzt gar nicht so vorbereitet habe. Eine Sache, die bei uns im Gottesdienst ganz, ganz häufig gemacht wird, ist, dass wir irgendwas hier mit Segen machen. Immer mal wieder Segen hier, Segen da. Und ich möchte euch einmal bitten, mal hineinzurufen, um mal zu sagen, was Segen ist. Und zum Einstieg tun wir mal so, als wären wir alles Atheisten und erklären mal ohne Jesus, Gott und so weiter, was denn Segen sein könnte. Was ist Segen? Gesundheit. Gesund sein. Ein schöner Regen. Ein Geschenk. Morgens wach werden. Reichtum. Glück. Werkzeug. Johannes Schermuli. Noch was, was ist Segen? Tolle Menschen. Ja, sagt man manchmal, ne? Boah, du bist ein Segen. Der Kultschock. Da war noch was ich nicht verstanden habe. Schöne Räume. Und Deo, hast du gesagt? Okay. Ja, manchmal ist das auch ein Segen, ja. Wenn man so der nebenan ein Deo benutzt hat. Sonst noch was, was euch einfällt? Was ist ein Segen? Ich glaube, dass das alles stimmt, was ihr sagt. Ja, das ist... Was? Gebet. Jawohl, jetzt geht es schon so ein bisschen... Was könnte Segen sein, wenn man jetzt auch doch noch so ein bisschen den Jesus damit reinbringt? Und die Realität Gottes. Frieden. Gottes Wohlwollen. Gottes Liebe, Gottes Zusage. Ja. All das ist irgendwie Segen, Gelingen. Die Zuwendung Gottes, so ein Ja Gottes zu seinem Leben zu haben. Und das ist so ein großer Begriff irgendwie, Segen. Und manchmal hat man irgendwie so eine Vorstellung, okay, Segen soll so und so aussehen. Und ganz viele Leute, die auch sehr gesegnet waren, haben trotzdem super harte Zeiten erlebt, die nicht reich waren, die nicht gesund waren, die nicht im Frieden gelebt haben, die keine schönen Räume hatten, die einsam waren und trotzdem der Segen Gottes auf ihnen ist. Weil manchmal die Umstände so sind, wie sie sind, schwierig sind, hart sind und trotzdem kann der Segen auf uns sein. In der Bibel gibt es so eine ganze Passage, da wird so alle möglichen Helden in der Bibel so durchgegangen und die alle super tolle Sachen erlebt haben. Und dann wird aber auch gesagt, aber andere wiederum sind Jesus auch treu geblieben, sind auch Vorbilder und sie haben aber ganz viel, sogar große Nachteile in Kauf genommen für ihren Glauben und sind trotzdem so mega, mega Vorbilder, gerade da drin. Segen. Wir machen das total häufig und in einigen Liedern ist dann irgendwie Bless the Lord und das wird dann in Deutsch übersetzt mit Lobe den Herrn. Also dass man etwas segnen kann auch sein, dass man etwas lobt, dass man sagt, oh das war gut, oh Gott, das war gut, dass du mir da geholfen hast. Der Regen heute Morgen, der war gut oder dass ich in Urlaub fahren kann, das ist gut, dass man etwas lobt. Loben zieht ja bekanntlich nach oben und Lob und Segen funktioniert auch egal, an was man glaubt, loben zieht grundsätzlich nach oben. Und trotzdem hat das mit Jesus nochmal wirklich eine andere Dimension. Mein Sohn Felix hatte mir dieser Tage ein TikTok-Video gezeigt von einem Sänger, der total bekannt ist, der ist blind und der hat eine mega Stimme und der kann also mega gut singen und singt unter anderem auch Songs nach von Herbert Grönemeyer und die sind, also das ist Hammer, wie der singt. Und dementsprechend populär ist er auch und hat auch sehr, sehr viele Likes. Und jedes Mal, wo er geliked wird, ist das ja sozusagen wie ein Lob für ihn. Jawohl, geil, was du machst. Cool, was du machst. Und das ist auch bei uns, wenn wir uns gegenseitig loben und am Arbeitsplatz, wenn wir unsere Leute loben, für alles, was irgendwie gut ist, wenn wir unsere Nachbarn loben, unsere Freunde loben, wenn wir was Nettes sagen, dann ist das ein Segen und das funktioniert. Das hat etwas wirklich Gutes und Worte haben total Macht. Aber mit Jesus ist das nochmal eine andere Dimension. Denn dieser, ich sag jetzt mal YouTuber, dieser Sänger, dieser Influencer, der ein Lied von Herbert Grönemeyer singt, Männer, da gibt es ein Video, wo sich Herbert Grönemeyer dieses TikTok-Video anschaut und guckt sich an, wie der Typ seinen Song singt. Und Herbert Grönemeyer guckt sich das an und ist total beeindruckt und sagt, wow, der singt ja besser als ich. Das ist viel besser, was er macht, als meine Stimme. Und Lob aus seinem Munde, der das Lied ja geschrieben hat, der damit bekannt geworden ist, der damit auch viel Geld verdient hat, das ist nochmal so ein ganz anderes Lob. Das ist mehr wert als 10 Likes von irgendwelchen anderen Leuten, die vielleicht noch nicht mal irgendwie wissen, wie man im richtigen Takt klatscht oder so, sondern das ist nochmal so ein ganz anderes Lob. Und so glaube ich auch, dass ein Segen von Jesus nochmal aus ein Lob aus seinem Mund oder ein Wohlwollen aus seinem Mund wirklich was anderes hat. Worte haben total Macht. Das funktioniert im Guten, das funktioniert ja leider auch im Schlechten. Ich glaube, ihr seid alle alt genug, dass ihr das leider aus eigener Erfahrung auch kennt, dass auch Worte auch sehr verletzen können und auch im negativen Sinne, auch gerade wenn sie sowas über einen ausgesprochen werden, dann kann es uns runterziehen, kann es uns natürlich auch hochziehen. Und ich möchte euch gerne eine biblische Geschichte in Erinnerung rufen oder vielleicht auch zum ersten Mal erzählen, wenn ihr sie gar nicht kennt, von jemandem, von dem wir vielleicht gar nicht so viel lernen können. Aber eine Sache irgendwie doch. Nämlich an eine Person gedacht aus der Bibel, dem dieses Thema Segen total wichtig war. Und ich erlebe das manchmal so, dass wir auch so sagen, ach ja, der Segen Gottes, so, wer es braucht. So. Und ich glaube, wir sollten alle auch ein bisschen heiß darauf sein oder da Bock drauf haben. Also so viel mehr das zu suchen, viel mehr Lust darauf haben. Und die Geschichte, die ich euch in Erinnerung rufen möchte, ist von Jakob und Esau. Ich fange einfach mal an zu erzählen. Da ist ein Mann, er heißt Isaac und er hat eine Frau, sie heißt Rebekka. Und sie bekommen Nachwuchs, Zwillinge. Es sind nicht eineiige Zwillinge, sie sehen total unterschiedlich aus. Das sieht man schon direkt nach der Geburt. Der eine ist total behaart, rothaarig und der andere ist eher glatt rasiert und nicht so behaart. Der eine ist eher so, wird so, heißt Esau, vielleicht auch vom Namen her schon nicht so viel Glück gehabt, aber er ist auf jeden Fall so ein ganz rauer Typ, Jäger, wild und irgendwie der Liebling seines Vaters. Ja, keine Ahnung, so ein Kern aus seinem Geschmack. Jakob, der Glattrasierte, ist eher so ein bisschen der häusliche Typ, ist Hirte und eher so der Liebling seiner Mutter. Esau macht seinen Eltern eigentlich relativ viel Kummer, weil er irgendwie auch Entscheidungen trifft, die den Eltern auf jeden Fall ganz schlaflose Nächte bereiten. Irgendwie sind sie da nicht so mit glücklich. Jakob ist irgendwie da ganz gut dabei. Esau ist der Erstgeborene. Jakob, der Zweitgeborene. Bei Zwillingen ist das ja so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Da ist es ja ganz, ganz, ganz knapp. Aber Jakob möchte irgendwie eigentlich gerne diesen besonderen Segen des Erstgeborenen. Er möchte das haben. Ihm ist das wichtig. Ihm ist Segen total wichtig. Esau ist das eigentlich total egal. Und eines Tages kommt Esau von der Jagd nach Hause und er hat total Hunger und sieht, wie sein Bruder Jakob eine Linsensuppe gekocht hat. Und er sagt, boah, ich habe so Hunger, gib mir von dem Zeug. Und Jakob sagt, Moment, du kriegst erst von meiner Linsensuppe, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Und Esau sagt, boah, ich habe so einen Hunger, was nützt mir jetzt mein Erstgeborenrecht? Ich habe Hunger, gib mir die Linsensuppe. Und Jakob sagt, du musst es mir schwören, dass ich jetzt der Erstgeborene bin. Ja, okay, sollst du haben, ich will Linsensuppe. Und das ist ein bisschen für die damaligen Leser irgendwie schon fast ein Skandal, wie er mit seinem Recht, der Erstgeborene zu sein, umgeht und das für Linsensuppe verkauft. Also da gäbe es ja vielleicht auch, wenn es jetzt eine Pizza Diabolo gewesen wäre, könnten wir es ja vielleicht verstehen, aber dass er das dafür hergibt. Viele Jahre später ist Isaak da und möchte seinen Erstgeborenen segnen und sagt, Esau, ich werde nicht mehr so lange leben, ich werde bald sterben, ich möchte jetzt gerne dich als Erstgeborenen segnen und dir sozusagen all das übertragen, du bist jetzt hier der neue Clan-Chef, ich möchte dich segnen. Geh nochmal auf die Jagd, schieß mir irgendwie irgendwas, keine Ahnung, ein Reh und bereite das zu, so wie ich das gerne habe, dann esse ich nochmal so richtig gut und dann segne ich dich. Esau, okay, mache ich. Er geht los. Die Mama von den beiden Zwillingen bekommt das mit und sagt, hey Jakob, ich möchte, dass du das Erstgeburtsrecht bekommst. Pass auf, hol irgendwie so eine Ziege, ich bereite das zu, wie dein Vater das mag. Der wird jetzt auch nicht mehr so richtig rausschmecken können, ob das jetzt eine Ziege ist oder ein Reh. Und dann bereite du ihm, gib du ihm das Essen und tu du einfach so, als wärst du Esau. Weil dein Vater, der sieht ja nichts mehr, der ist ja blind. Ja, aber der wird mich doch an der Stimme erkennen. Ja, vielleicht kannst du die Stimme so ein bisschen verstellen. Ja, aber wenn der mich allein anfühlt, dann wird er merken, ich bin doch niemals so behaart wie Esau. Pass auf, wir nehmen was von dem Ziegenfell, das legst du dir um die Arme und irgendwie um den Hals rum und dann, wenn er dich dann betatscht, dann wird er merken, du bist maximal behaart. Und komm, ich habe ja noch die Klamotten vom Esau, die guten Sachen, die ziehst du auch noch an, die riechen sogar noch nach dem und dann wird das schon gehen. Gesagt, getan. Der Vater, so gut wie blind, schon sehr, sehr alt, bekommt sein Essen und dann kommt Jakob dahin und sagt, ja, ich bin's, Esau, kannst du mich segnen? Und er so, bist du wirklich Esau? Ist doch die Stimme von Jakob. Und er, ja, ich bin's, Esau, kannst du mich segnen? Und ich sage immer noch, ja, Moment, das ist doch immer noch die Stimme von Jakob, lass dich mal anfühlen. Und dann fühlt er an den Armen, sagt so, ja, du bist ja wirklich tierisch behaart, so wie Esau ist. Und mein Erster, ja, dann musst du es ja sein. Und er fragt wirklich nochmal, bist du wirklich Esau? Und Jakob sagt, ja, ich bin es. Und dann segnet Isaak Jakob und sagt, du sollst mein Erstgeborener sein, du sollst der Chef sein, du sollst mit Gottes Segen gesegnet werden und, und. Ja, man kann sich denken, wie es weitergeht. Esau kommt irgendwann von der Jagd, macht sein Steak fertig, bringt das wieder seinem Vater und sagt, ja, du wolltest mich doch segnen, hier ist das Essen. Nee, so, ich bin doch schon voll, ich habe doch schon gegessen. Wer bist du? Oder anders gefragt, wer war der Typ gerade eben, den ich gesegnet habe? Und Esau, ja, ist doch egal, wer der Typ eben war. Jetzt bin ich doch hier. Esau, nee, ich habe diesen Segen schon ausgesprochen. Ist irgendwie nichts mehr da für dich. Aber irgendwas muss doch noch für mich da sein. Und dann segnet er ihn auch noch, aber das ist schon ein bisschen nicht ganz so cool, was er da über ihm ausspricht. Ja. Die beiden Brüder sind natürlich irgendwie ziemlich sauer miteinander. Also Esau ist total betrogen worden und ist sauer auf seinen Bruder. Wahrscheinlich ist der Vater auch sauer, dass ihn sein eigener Sohn übelst betrogen hat. Und Esau sagt, ich bringe ihn um. Ich warte noch, bis der Vater tot ist und danach bringe ich ihn um. Die Mama bekommt das mit und sagt, hey Jakob, du musst weg, du musst fliehen. Und Jakob flieht in ein anderes Land, fängt da ganz von vorne an, fängt er ganz unten an. Muss sich wieder hocharbeiten, aber er findet Glück, er hat dort Segen, er wird sehr, sehr reich, er findet nicht nur eine Frau, sondern mehrere, das ging damals noch, hat tierisch viele Kinder und irgendwie geht sein Leben da eigentlich gut weiter und Esaus Leben geht eigentlich auch gut weiter. Aber Jahre später merkt Jakob, okay, ich will doch wieder zurückgehen in meine Heimat. Und ich möchte mich auch gerne mit Esau wieder versöhnen. Es war auch ziemlich ätzend, was ich ihm da angetan habe. Und ich habe meinen Vater betrogen, ich habe meinen Bruder betrogen. Ich glaube, das sind alle Sachen, die wir nicht von ihm lernen können. Ich sagte ja eingangs, so viel können wir vielleicht gar nicht von ihm lernen. Und er macht das auch deutlich, indem er irgendwie 1000 Geschenke vorschickt. Irgendwie an seinen Bruder Esau, immer mit so einer Entschuldigung. Hier, komm von deinem Diener Jakob, so, ne? Und er entschuldigt sich x-mal dafür sozusagen, auch noch hinterher, als sie sich treffen, die beiden. Aber auf dem Weg dahin überqueren sie einen Fluss und er schickt alle seine Leute, seine ganzen Angestellten, die er mittlerweile hat, und seine ganze Familie vor, und er bleibt zurück alleine. Es ist Nacht. Und dort kommt es zu einer total skurrilen Szene, die ich auch nicht so richtig verstehe. Er trifft einen anderen Mann in der Nacht und die beiden kämpfen. Und die kämpfen irgendwie die ganze Nacht. Irgendwie scheint keiner so richtig zu gewinnen. Und der andere will, glaube ich, auch gar nicht so richtig kämpfen. Er will eigentlich lieber weitergehen, aber irgendwie ist so eine Auseinandersetzung da. Und man weiß gar nicht so richtig, warum. Also um was geht's da? Was ist der Streitpunkt? Und der andere merkt, Mann, dieser Jakob lässt mich hier nicht los. Und er haut ihm einmal auf die Hüfte, dass das Hüftgelenk ausrenkt. Aber Jakob gibt nicht auf. Er bleibt an diesem Fremden dran und sagt dann am Schluss, ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. Und dann sagt dieser Fremde, wer auch immer das ist, okay, ich segne dich. Und er legt ihm die Hände auf und segnet ihm und sagt, Jakob, du hast mit Menschen gekämpft und du hast mit Gott gekämpft und hast gewonnen. Deswegen sollst du ein Segen sein. Und du sollst auch nicht mehr Jakob genannt werden, weil Jakob hat so, klingt so ähnlich schon, es klingt wie Fersenhalter oder auch wie Betrüger. Du sollst jetzt Israel heißen, was eine gute Bedeutung hat. Und dann geht dieser Fremde weg und Jakob denkt, dann geht die Sonne auf, denkt sich, oh Mann, habe ich hier gerade, mit wem habe ich eigentlich gerade gekämpft? Habe ich hier mit Gott gekämpft? Es bleibt so ein bisschen offen und ich weiß auch nicht so ganz genau, was das ist, was da passiert ist. Aber was wir von Jakob lernen können, ist, dass er Gottes Segen haben wollte. Er wollte das unbedingt haben. Er wollte den Segen von seinem Vater haben und er wollte auch den Segen Gottes haben. Er hat mit Menschen gekämpft, um irgendwie da den Segen sich zu erbeuten, aber er hat auch mit Gott gekämpft, weil er Gottes Segen wollte. Und ich glaube, dass heutzutage mit Jesus ist das nicht mehr so, dass es nur so ein bisschen Segen gibt und wer zuerst kommt, mal zuerst und ja, dann sagt Gott irgendwann, ja nee, jetzt für dich ist nichts mehr da. Bei Isaak und Esau und Jakob ist das eher so ein bisschen wie beim englischen Königshaus. Da gibt es Queen Elizabeth, oder die gab's, und da gibt es ihren ersten Sohn, der heißt Charles. Wie heißt der zweite Sohn? Wilhelm, falsch. Wie heißt der zweite Sohn? Andrew. Und wie heißt der dritte? Edward, genau. Alle die, die in letzter Zeit beim Arzt waren, die haben das vielleicht irgendwie, wissen das halt auch. Aber eigentlich weiß man nur King Charles, das ist der Nachfolger. Und Andrew und Edward kennt man nur aus der Gala, weil sie wieder irgendwelche Skandale vielleicht gemacht haben. Aber ansonsten sind die, für die bleibt auch was. Aber irgendwie eigentlich ist King Charles ist so der Nachfolger, der eigentliche. Und irgendwie war das so ein bisschen damals auch so. Ja, wer ist jetzt wirklich der Nachfolger? Deswegen hat das so eine menschliche Komponente, dass der Vater sagt, ist für dich nichts mehr so richtig da. Aber bei Jesus ist das anders, dass Jesus Segen hat ohne Ende, ein Herz hat ohne Ende, eine Liebe hat, einen Frieden hat, eine Power hat, eine Hilfsbereitschaft hat, die riesig, riesig groß ist. Und manchmal ist es irgendwie auch ein Kampf, darum zu kämpfen, so wie vielleicht bei Jakob mitten in der Nacht, dass wir manche Kämpfe kämpfen irgendwie, ja, jeder kämpft in seinem Leben irgendwann mit irgendwelchen Themen, mit Schwierigkeiten, mit Schmerz, mit Trauer, mit Kummer, mit was auch immer. Und irgendwie ist es manchmal vielleicht auch echt dran, dass wir sagen, Gott, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Es sei denn, du segnest mich, ich will das haben. In Sacharja habe ich eine Stelle gefunden, die fand ich irgendwie auch gut. Da ist eine positive, ja, Aussage, eine Prophetie über das Volk Israel, denen es sehr, sehr schlecht ging und die Gott wieder in so eine gute Phase führen wollte. Und da steht, sie werden sich gegenseitig aufsuchen und sagen, kommt, wir wollen zum Herrn gehen, dem Herrscher der Welt, um seinen Segen zu erbitten und bei ihm Hilfe zu suchen. Ich jedenfalls werde hingehen. Komm, lass uns zu Gott gehen, lass uns zum Herrn gehen, zum Herrn der Herrscher, zum Herrn des Universums und seine Hilfe, seinen Segen erbitten. Keine Ahnung, was mit euch ist. Ich jedenfalls werde hingehen. Und das ist eine coole Einstellung. Ich glaube, Jakob hätte gesagt, ja, ich bin auch dabei. Und wenn es mich mein Hüftgelenk kostet, wenn ich danach hinke, ich werde das machen. Bill Johnson, berühmter Pastor USA, Bethel Church, Bibelschule, der hatte mal gesagt, wenn es um Segen Gottes geht und da irgendwie auch gebetet wird in der Gemeinde und da ist jemand Fremdes da und der betet für Leute, dann bin ich, ich bin immer da. Und ich bin immer Erster. Da denke ich mir auch, Mann, komm, da heißt es Schaf gegen Schaf. Ich will alles haben, was Jesus für mich hat. Und immer vorne mit dabei, für sich beten zu lassen. Und ich kann das irgendwie so ein bisschen voll verstehen, weil das irgendwie eigentlich so ein gute Aussage ist, zu sagen, jawohl, Jesus, ich will das. Ich habe selber so gute Gebetszeiten gehabt, auch an unterschiedlichen Orten, wo ich die Chance hatte, man, da sind Leute, die gerne für andere Leute beten wollen. Und so, ja, dann nehme ich das wahr. Dann mache ich das. Ich war schon bei Treffen, da konnte man sogar feste Uhrzeiten beten und da waren dann drei Leute, die einfach mal für einen gebetet haben. Das war super. Da musste man sich auch, die Zeiten waren schnell vergriffen und ich so, oh, ich will da auch irgendwie mit dabei sein, habe mich da eingetragen. Hey, komm, lasst uns da hingehen. Also ich jedenfalls will dabei sein, so wie es bei Sacharja steht. Oder wie Bill Johnson das gesagt hat, okay, Schaf gegen Schaf, ich will dabei sein. Und manchmal habe ich aber auch so eine innere Haltung, dass ich denke, also wenn Gott irgendwas will von mir, dann kann er mal kommen. Manchmal lässt sich auch Gott darauf ein, dass er sagt, okay, komm, 100 Schritte zwischen dir und mir, ich gehe nicht nur die 99, ich gehe auch noch den 100. Aber manchmal ist es auch voll wichtig, auch keine Ahnung warum, aber irgendwie für unser Herz, für den Prozess, dass wir auch die Schritte gehen, die wir gehen. Und Amen. Ich glaube, dass wir das von Jakob lernen können, viele andere Sachen auch. Und vielleicht, wenn du sagst, in diesem Gottesdienst, Mann, das war aber eine komische Geschichte. Ja, das war eine wirklich komische Geschichte. Auch das ist sogar eine Skandalgeschichte. Das ist auch, also ganz vieles können wir von ihm nicht lernen. Also betrügt nicht eure Eltern, auch eure Geschwister auf so eine miese, räudige Art und Weise. Also das definitiv nicht. Aber so einen Bock auf den Segen Gottes zu haben, ist eigentlich schon cool.